Halbzeit 3. Der Podcast für Amateure und alle, die es gerne wären.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Halbzeit 3. Wir reden heute hier über ein Thema, was vor allem in der Arbeitswelt schon viel diskutiert wird, aber auch so langsam in den Fußball rüberschwappt. Wir sprechen nämlich über die Generation Z und ihren Blick auf den Fußball. Und dafür habe ich hier zwei Gäste eingeladen. Einmal einen Spieler, das ist der Tom Luft.
Hallo.
Und einen Trainer, der Thorsten Efgen.
Hallo.
So, Tom, Thorsten, erstmal kurz zur Einordnung für euch, aber auch für die Hörerinnen und Hörer. Ich grenze mal so ein bisschen die Generationen ab. Und zwar haben wir zum einen die Generation X. Die war so von 1965 bis 1979. Danach 1980 bis 1996 Generation Y oder Y, Millennials auch genannt. Und dann von circa 1997 bis 2012 die Generation Z, kurz auch Gen Z genannt. Wenn ihr jetzt gut aufgepasst habt, könnt ihr euch sicher einordnen. Thorsten, welche Generation bist du?
X.
Yes. Tom?
Z.
Yes. Ich gehöre auch gerade noch so zur Gen Z, genau auf der Schwelle. Dann wissen wir jetzt das schon mal über euch, aber viel mehr wissen wir ja jetzt noch nicht. Deswegen würde ich mit einem kleinen Fragen-Quickfire starten, um euch ein bisschen besser vorzustellen. Tom, du beginnst. Einfach kurze Frage, kurze Antwort. Wie alt bist du?
19.
Was machst du hauptberuflich?
Hauptberuflich bin ich Student.
Dein Verein?
FVB Brich 02.
Dein Spitzname auf dem Platz?
Einfach Tom.
Deine Position?
Innenverteidiger.
Dein Lieblingsverein im Profifußball?
Eintracht Frankfurt.
Und dein Ritual vor einem Spiel?
Ich bin da relativ locker in der Kabine, habe kein Ritual.
Okay, danke. Dann gleiche Fragen an dich, Thorsten. Wie alt bist du?
48.
Was machst du hauptberuflich?
Realschullehrer.
Dein Verein?
SG Eintracht Bad Kreuznach.
Dein Spitzname auf dem Platz?
Als Spieler, Effe, als Trainer habe ich ja keinen mehr.
Deine Position als Spieler?
Ich habe alle Positionen bekleidet in meinem langen Spielerleben.
Dein Lieblingsverein im Profifußball?
Der Hamburger SV.
Und dein Ritual vor einem Spiel?
Innere Ruhe finden.
Das klingt doch gut. So, dann wissen wir jetzt schon mal so die Basics über euch und starten in die erste Halbzeit, wo es um den Ist-Zustand gehen soll. Wir beginnen mal mit einem ganz kurzen und knappen Anfangsstatement. Einfach so aus dem Bauch raus. Hat die Gen Z einen anderen Blick oder Umgang mit dem Fußball als andere Generationen davor? Thorsten, was sagst du?
Zwangsläufig ja, weil sich die Generationen immer verändern, also auch die Gen Z.
Und Tom?
Kann ich zustimmen.
Sehr gut, seid ihr euch da ja schon mal einig? Kommen wir vielleicht mal ein bisschen zu euch. Welche Priorität würdet ihr sagen, hat Fußball in eurem Leben?
Fußball bei mir bis jetzt immer noch ist Priorität Nummer 2, so nach der Familie natürlich und Freunden. Aber im Großen und Ganzen spielt Fußball schon noch eine Riesenrolle für mich. Das wird sich vielleicht ändern, wenn man dann auch selber eine Familie gründet oder dann auch aus dem Studium rauskommt. Aber im Moment ist es erste Priorität so gesehen dann.
Der Fußball ist bei mir allgegenwärtig. Natürlich ist auch Familie, Beruf, das bringt ja alles so der Alltag mit sich. Aber der Fußball ist immer dabei, weil man als Trainer noch doppelt vielleicht wie als Spieler planen muss und Dinge auch in den Alltag integrieren muss. Deswegen ohne Familie ist der Fußball momentan gar nicht denkbar bei mir. Mhm. Und deswegen ist er eigentlich allgegenwärtig auf einer Stufe mit vielen anderen Dingen.
Okay. Du hast ja eben auch gesagt, dass es eine Veränderung gibt zwischen den Generationen, dass die aber ja zwangsläufig immer gibt. Ich habe mich jetzt gefragt bei der Gen Z, was es vielleicht für eine Rolle spielt, dass man mehr so eine Welt der unendlichen Möglichkeiten hat. Also man hat ja einfach mehr Möglichkeiten, wie man seine Freizeit füllen kann, als vielleicht vor 40, 50 Jahren. Was denkt ihr, welche Rolle das vielleicht auch spielt, dass man dann ja lieber vielleicht auch mal was anderes macht, als sich nur auf den Fußball zu fokussieren?
Wenn ich da anfangen darf?
Ja, klar.
Ist auch so, man macht Dinge ja gern, die man kann. Mhm. Also so kenne ich das. Und deswegen, wenn man jetzt die Möglichkeiten hat, als Kind oder Jugendlicher viele, viele Dinge auszuprobieren und dann kommt Fußball vielleicht als drittes oder viertes oder gar nicht. Und dann ist es auch so, dass man merkt, ach, ich kann besser Tennis spielen oder ich kann auch gut schwimmen oder ich kann vielleicht Skateboard fahren und was es nicht alles für Sportarten gibt oder auch andere Dinge, mittlerweile online oder Spiel. Die Spielewelt ist ja unbegrenzt im Vergleich zu den 80ern und 90ern. Mhm. Und dann verschiebt sich dann sowas, dass viel weniger auch Fußball spielen oder die Priorität im Fußball zumessen. Bei mir gab es nicht so viel außer Fußball in der Freizeitgestaltung. Also wir haben eigentlich regelmäßig nach der Schule uns getroffen und Fußball gespielt. Und dann war man natürlich zwangsläufig auch gut, irgendwann, weil man es oft geübt hat.
Ja, klar.
Und deswegen, glaube ich, ist der Stellenwert dann etwas höher und die Auswahl war geringer. Aber dafür kann ja die Generation Z momentan nichts. Ich habe auch nichts dazu getan, es war einfach so.
Ja, klar. Ist einfach jeder in eine andere Welt reingeboren worden, sozusagen, ne?
Ja, ich kann dann nur über mich reden. Zwar habe ich das auch so gehabt, dass ich dann anfangs alles ausprobiert habe. Ich habe dann mit 9 auch noch gut Tennis gespielt und habe halt entscheiden müssen, okay, versuche ich es jetzt beim Fußball oder versuche ich es beim Tennis? War dann eher so der Mannschaftssporttyp und habe mich dann auch für den Fußball entschieden. Und kann halt auch nur sagen, bei mir, also ich kann mich jetzt nicht über andere beschweren, sag ich mal, oder sagen, ja, die sind faul, die machen das und das, sondern ich kann nur über mich reden. Und ich habe halt immer den Fußball auch an erster Priorität gehabt, habe auch dann im NLZ gespielt, hatte dann dementsprechend 4-mal die Woche Training, manchmal auch 5-mal die Woche Training, plus am Wochenende ein Turnier, vielleicht auch mal weiter weg. Heißt, der Fußball war für mich schon auch ständig da. Also ich hatte nichts anderes.
Ja. Haben eben ja auch schon gesagt, viele Möglichkeiten auch online. Wie ist es denn, heutzutage kann man ja auch viel leichter zum Beispiel ein Training absagen. Schreibt eine Nachricht über WhatsApp, kommt natürlich drauf an, wie die Regeln sind im Verein. Ne? Ist das vielleicht auch einfach zu leicht mittlerweile? Weil so eine Nachricht ist ja schnell geschrieben.
Die Nachricht ist schnell geschrieben, das stimmt. Ich bin da immer so vom Gedanken her, jeder Spieler muss halt auch wissen, was er noch erreichen will oder was er halt auch wirklich vom Fußball hat. Und wenn halt ein Spieler wirklich dann auch nur das als Freizeitaktivität hat und einmal die Woche auch nur riskieren will, ins Training zu kommen, weil er sich nicht verletzen will, weil es ihm nicht so viel Spaß macht, je nachdem, dann ist das zu einfach. Damals ging das, glaube ich, nicht, kann ich aber natürlich nicht sagen. Und ja, also ich kann für mich sprechen, bei mir eine Absage muss schon gefühlt 2 Tage davor kommen dann. Da habe ich was vor oder ja. Und die kommt auch schon selten. Und ja, wenn man sich natürlich mal morgens erkältet oder erkältet aufwacht, dann ist es natürlich verständlich, aber ziemlich schwer.
Also die Methode ist nicht der Schlüssel, dass jetzt so viele vielleicht absagen, mehr als früher. Ich bin sicher, dass das einfach eine andere Wertigkeit hatte. Das Training hat mehr als das Sportliche, einfach einen sozialen Zusammenhalt, weil man hat sich natürlich nicht dauernd über Handy irgendwas geschrieben, sondern ich habe dann einige Mitspieler eben dann nur 2-3 Mal die Woche gesehen, weil die auf einer anderen Schule waren oder da hat man sich auch ausgetauscht und man hat das Gefühl, wenn man nicht im Training war, hat man richtig was verpasst. Mhm. Also nicht nur sportlich, sondern überhaupt, man war nicht upgedatet. Und deswegen war es doch früher so, wenn man verletzt war, man ist eigentlich zum Training, man ist auch zu den Spielen gefahren. Ja, man wollte auch dazugehören, man wollte einfach ja, auf dem neuesten Stand bleiben. Und heute natürlich durch die Technik ist es leichter, alles mitzubekommen. Die Spiele werden teilweise gestreamt und dann kann ich mir als verletzter Spieler auch die Spiele online anschauen und muss gar nicht vor Ort sein, habe vielleicht sogar besser gesehen als viele andere.
Ja, ja,
und
stimmt. Das
sind halt die Dinge, warum man eigentlich früher immer, wenn es ging, da war und selbst als kranker oder verletzter Spieler den Kontakt hielt über Präsenz, weil man wollte, wie gesagt, dabei sein, dazugehören und die Informationen aus erster Hand bekommen.
Mhm. Ich habe 2 Zitate von einem anderen Trainer mitgebracht, aus einem Bericht der Allgemeinen Zeitung. Ich würde das erste jetzt mal vorlesen, da können wir vielleicht kurz drüber sprechen. Und zwar hat er gesagt, es tut mir weh, dass viele mega talentierte Spieler nicht mehr bereit sind, noch einen draufzusetzen und sich etwas zu quälen. Das Gegenteil ist der Fall. Die Jungs leben den Fußball nicht mehr, das macht mich sehr traurig. Was sagt ihr zu diesem Zitat?
Naja, also ich kenne schon viele auch, die wirklich da reinpassen, wo ich sagen würde, okay, da wäre viel mehr drin, wo man sagt dann, okay, warum gehst du jetzt nicht nochmal abseits des Platzes auch trainieren oder mal ins Fitnessstudio und machst dich fit oder gehst laufen. Aber im Großen und Ganzen würde ich dem schon widersprechen, weil ich finde, das hat man auch bei jeder Generation. Also ich denke nicht, dass damals jeder Profi auch jetzt der Engagierteste war für den Fußball und wirklich auch den Fußball gelebt hat, sondern manche haben es vielleicht auch nur gemacht wegen dem Geld oder wegen dem Bier nach dem Spiel oder so. Und ja, deswegen finde ich das mit der Gen Z ein bisschen unfair, sag ich mal.
Ja, ist natürlich sehr pauschal auch die Aussage, das, muss man sagen, ja.
Ja, muss man, um das alles durchzudenken, muss man tiefer gehen, glaube ich, weil das mit dem Quälen ist immer so ein, das ist ein Vorurteil, weil ich durfte ja auch einige Jahre im Nachwuchsleistungszentrum arbeiten und habe sehr, sehr viele Spieler kennengelernt und von allen Sorten natürlich auch. Und manche haben es geschafft, mit Quälen hochzukommen bis zum Profi. Andere haben sich gequält und haben es trotzdem nicht geschafft. Und es gab auch die dritte Gruppe, die, na, die hat immer nur so viel gemacht wie nötig und hat es am Ende dann doch geschafft, weil sie dann vielleicht mit 20 oder mit 21 gemerkt haben, okay, jetzt muss ich ein bisschen was ändern. Und das gab es, glaube ich, früher genauso, weil die Menschen haben sich nicht grundlegend jetzt in ihrer Persönlichkeit komplett verändert. Mhm. Es gibt alle Charaktere und das macht den Fußball ja auch aus, den Mannschaftssport. Man hat in jeder Mannschaft von allen Sorten alle Spieler. Und ich bin überzeugt, man braucht auch alle. Also mit 11 Leuten auf dem Feld, die nur komplett fanatisch sind und darauf bedacht sind, noch mehr zu machen als der Mitspieler, das passt nicht. Also man braucht auch so ein paar Jungs, die vielleicht ein bisschen entspannter an das Ganze rangehen, die eine andere Perspektive auf den Sport haben, die eine andere Meinung auch mal vertreten können. Und deswegen finde ich sogar gut, wenn es verschiedene Typen gibt. Auch die dann immer sagen, also ich mache den extra Lauf heute nicht, aber wenn es Elfmeter gibt am Sonntag, ich nehme den Ball und dann schieße ich den rein. Und das sind oft diese Typen. Mhm. Und das ist auch ein Problem des heutigen Fußballs, dass man dann als, ja, sagen wir, mental starker Typ nicht mehr so weit kommt, weil man sich objektiv gesehen oder von außen gesehen nicht mehr so quälen kann. Und deswegen verlieren wir diese Spieler. Leider.
Ja. Also es braucht auch die Lukas Podolskis von der WM.
Da gibt es sehr viele Beispiele aus der Vergangenheit.
Beispiel, ja.
Also man kann ja zumindest ein paar Bilder aus der Vergangenheit sich ranzoomen oder auch mal bewegte Bilder. Sepp Maier hat, glaube ich, bei der WM mal so ein paar Aufnahmen gemacht. Es wurden nicht nur Elektrolyte getrunken, glaube ich, in der Vorzeit des Fußballs. Und es hat dann auch nicht geschadet. Und es war damals schon so, dass der eine oder andere ja erst dann donnerstags ins Training angestiegen ist. Wenn sonntags das Spiel war, dann wusste man schon, naja, Montag und Dienstag wird er sich massieren lassen. Und, aber wenn der Sonntag kam, dann war dieser Spieler da und das wussten alle. Mhm. Das heißt, das macht den Fußball ja auch aus. Also ich finde, diese verschiedenen Typen haben ihre Berechtigung und drauf rumzureiten heute, die machen das alle zu leicht und will keiner sich quälen, das greift zu kurz.
Aber da frage ich mich so ein bisschen, woher rührt das denn dann? Es ist ja jetzt nicht ein Trainer, der mal gesagt hat, hier, die sind die Gen Z, die sind so und so. Wie kommt denn dann dieses Bild überhaupt zustande?
Das Bild kommt, glaube ich, na, ich bin überzeugt, es kommt daher, dass wir die Maßstäbe immer gleich ansetzen. Also die Maßstäbe, die ich an mich angesetzt habe früher, waren andere als Tom jetzt an sich ansetzt und meine Eltern schon andere als die ich angesetzt habe. Und der Konflikt ist so alt wie die Menschheit sehr wahrscheinlich. Und diese Maßstäbe verändern sich. Und das ist auch gut so. Wer sich hinterfragen muss, sind die Eltern. Also die Erziehung ist der Schlüssel zu allem. Und wir haben ja Spielertypen auch heute noch aller Couleur. Also wir haben auch die sich quälen, die mehr machen. Also wenn die Gen Z komplett ohne diesen inneren Antrieb wäre, hätten wir gar keine Spieler mehr, die das machen würden. Wir haben sie ja noch. Und das rührt ja irgendwo her. Mhm. Das heißt, wenn wir auch im Berufsleben so das Gefühl haben, na, die wollen ihre Freizeit genießen und Work-Life-Balance und im Fußball kommen sie mal weniger in der Saison, weil der Urlaub ja wichtiger ist. Ich glaube, man lebt es vielleicht auch ein Stück weit falsch vor. Also auch die Generation oben drüber, also Y und X. Mhm. Wir müssen uns alle hinterfragen, wo haben wir eventuell falsch, wo sind wir falsch abgebogen in der Erziehung? Und das zurückzudrehen wird sehr wahrscheinlich schwierig sein. Man muss aber diese Dinge einfach klar machen. Sowas kommt von sowas.
Ja.
Und da liegt der Schlüssel. Und nicht in den Nachwuchsspielern, die jetzt keine Lust mehr haben, sondern die haben auch ein Stück Strukturen oder die haben gewisse Muster erlernt. Und man hat sie dahin erzogen.
Ja.
Da kann man, aus meiner Sicht, kann man gegenwirken. Anstrengend, aber geht.
Das sind sehr weise Worte. Also eigentlich können wir an der Stelle auch aufhören.
Nein.
Nein, nee, ich verstehe, was du meinst. Das stimmt natürlich. Ich habe mich da noch gefragt, gerade in dem Zitat eben mit dem Stichwort quälen, und ihr habt es jetzt auch schon mal verwendet, inwiefern muss man sich denn überhaupt quälen? Also ist es nicht vielleicht sogar gut, dass heute manches lockerer gesehen wird? War es früher vielleicht auch teilweise zu starr und zu, ja, aufreibend auch für manche Spieler?
Wenn es um früher geht, muss ich wieder anfangen, sehr wahrscheinlich.
Fang gerne an, ja.
Natürlich hat das Training, jetzt wenn wir vom Fußball ausgehen, das Training hat sich komplett verändert. Also diese stupiden Läufe, hoffe ich, sind jetzt fast weg. Und als ich ein junger Spieler war, das war dann Anfang, Mitte 90er, sehr, sehr viele Läufe in der Vorbereitung gemacht. Also den Ball haben wir im Sommer sehr selten gesehen oder viel seltener als jetzt. Und da war natürlich auch eine Priorität, wer hält denn dann am längsten durch? Um zu sehen, wer kann sich wirklich quälen, wer geht über die Grenzen hinweg? Finde ich prinzipiell gar nicht verkehrt, in einem gewissen Umfang, um auch mal seine eigenen Grenzen zu sehen. Wo sind die denn? Was kann ich denn eigentlich mit meinem, ja, meinem Willen, was kann ich schaffen? Das finde ich gut, aber ich finde es genauso gut, dass wir uns weiterentwickelt haben und das Spiel im Fußball wieder in den Mittelpunkt stellen. Und es ist halt mal was anderes, als nur zu laufen, weil wir haben so viele Komponenten drin und das hat sich komplett verschoben und das ist gut so.
Habe ich beide Seiten erlebt, tatsächlich auch schon. Mhm. In der U15 zum Beispiel hatten wir einen Trainer, da sind wir die Vorbereitung und sogar bei den Pflichtspielen noch richtig oft gelaufen und haben den Ball nicht gesehen. Haben aber auch eine richtig gute Saison gespielt, weil es halt unserem Spielsystem halt auch geschuldet war, dass wir viel laufen waren. Haben uns hinten reingestellt, mussten viel verschieben und so weiter. Und in der U17 genau dasselbe. Bin mir da unschlüssig, ob das jetzt so viel besser war in dem Moment aber dann auch, weil in der U16 war es dann so ein Jahr, wo wir einen Trainer hatten, der uns allen Freiraum gegeben hat dann auch, viel Fußball vermittelt hat auch im Training und so weiter. Und das war genauso erfolgreich wie das Jahr davor. Und da stelle ich mir halt auch die Frage, was macht jetzt mehr Sinn? Also macht es jetzt mehr Sinn, öfter laufen zu gehen, weil wir dann richtig fit sind, oder Fußball zu spielen, weil man dann halt mehr den Ball hat auch?
Also jetzt kommt der Trainer durch, sorry, ich muss da reingerätschen. Was mehr Sinn macht, liegt für mich auf der Hand, weil das Spiel lernt man durchs Spielen. Und natürlich ist Laufen ein wichtiger Bestandteil, das ist klar, wir haben ja alle Daten, es wird ja heute auch alles gemessen und Sprints und aber das kann ich durchaus individuell abbilden. Also wenn ich Läufe machen möchte oder wenn ich Spieler belasten möchte und dann kann ich heute das ganz anders steuern, ist auch ein großer Vorteil der neuen Zeit. Es gibt ja alle möglichen Apps und Möglichkeiten, das zu erfassen. Und dann kommt halt die Selbstständigkeit der Spieler in den Mittelpunkt, weil ich finde, das ist vergeudete Zeit, wenn ich mit meiner 20, 22 Mann-Truppe auf dem Feld stehe und sage, so, jetzt laufen wir mal eine Dreiviertelstunde 16er Läufe und ich pfeife alle 8 Sekunden, ihr müsst immer Mittellinie 16er sein. Also das kann auch interessierter Affe machen. Dafür muss ich kein Geld vom Verein bekommen, um es jetzt mal deutlich zu sagen.
Ja.
Und das sind Dinge, da braucht man nur Laufschuhe und eine Stoppuhr. Das kann jeder Spieler für sich machen. Und das ist Eigenverantwortung. Mein Ansatz als Trainer ist, ich gebe die Verantwortung gerne zu den Spielern. Und es gibt auch hier wieder solche und solche. Aber die gab es auch schon immer.
Ja. Ihr habt ja jetzt beide auch schon verschiedene Vereine, Ligen teilweise erlebt. Würdet ihr denn sagen, dass es auch einen Unterschied gibt zwischen den Ligen? Also Beispiel, ist ein Spieler, der in der Oberliga spielt, zwangsläufig zuverlässiger und motivierter als ein B-Klasse-Spieler?
Ich glaube, es gibt alle Typen, auch in allen Mannschaften.
Ja.
Würde sagen, in der Oberliga sind natürlich mehr strukturiertere Spieler vom allgemeinen Alltag her, weil wenn man dreimal, viermal die Woche trainiert in der Oberliga in der Regel, ist es so, dass man dann seinen Alltag, wie ich auch als Trainer, dementsprechend planen muss. Und deswegen, ja, schon. Aber selbst in der B-Klasse, ich habe auch vor wenigen Jahren habe ich aufgehört, vor 2 Jahren habe ich aufgehört mit dem aktiven Fußball, war auch dann am Ende Bezirksliga A-Klasse, B-Klasse, aus reiner Freude am Spiel habe ich das gemacht. Und auch da sitzen viele Jungs in der Kabine, die richtig brennen, auch die auch jedes Training da sind, die investieren, die auch keinen Urlaub machen während der Saison, also die gibt es auch dort. Vielleicht ein paar weniger, aber jetzt, dass man sagt, das ist ein Riesenunterschied, dass es dann nur solche sitzen in der Oberliga-Kabine und es sitzen nur Jungs, die gar kein Interesse am Sport haben und denken sich, ja komm, ich fahr mal hin oder gucken wir, was passiert. Auch nicht. Also das ist ein Unterschied, ja, aber kleiner als viele von außen denken.
Mhm. Und wie hast du es wahrgenommen, auch in der Jugend?
Genau, ich kann ja jetzt nur von der Jugend sprechen, weil ich im Herrenbereich ja eben nur die Verbandsliga bis jetzt erlebt habe in meinem ersten Jahr. Und in der Jugend war es schon so für mich, von der U10 bis zur U17 war ich ja noch im NLZ dann. Und dann bin ich in die A-Jugend-Hessenliga zu Biebrich gekommen. muss schon sagen, dass halt die Ambitionen im NLZ schon eher noch so waren, okay, ich will jetzt Profi werden. Und da ist jeder mitgezogen, also wirklich jeder. Vielleicht ein, zwei Leute, die es nicht gemacht haben, die das halt gemacht haben, weil die Eltern vielleicht auch gesagt haben, oh, die Chance musst du dir, darfst du dir nicht entgehen lassen und so weiter. Aber in der A-Jugend Hessenliga, dann bei Biebrich, waren das vielleicht 5, 6 mit dem Mindset, okay, ich will jetzt nochmal nach oben. Und die anderen waren aber auch motiviert. Also es war jetzt nicht so, dass da irgendwie keine Motivation vorhanden war. Die sind auch in jedes Training gekommen und so weiter. Deswegen würde ich auch sagen, es macht keinen großen Unterschied auf jeden Fall zwischen den Ligen.
Ja. Okay, ich hatte ja angekündigt, ich habe 2 Zitate. Und zwar lautet das Zitat, wenn die Spieler nur wüssten, wie viel Zeit wir investieren, ... sagt ein Trainer. Tom, da würde ich von dir gern wissen. Mhm. Denkst du dir, ist das als Spieler bewusst?
Mir ist es sehr bewusst sogar. Also ich stimme ihm nicht zu, so gesehen. Und zwar würde ich auch sagen, dass die Spieler wirklich schätzen, also auch, was die Trainer und so weiter natürlich da für den Verein und auch für sich selbst und fürs Team eigentlich opfern. Was eine Zeit. Und ich glaube schon, dass wir Spieler vor allen Dingen, also die Ersten sind, die das auch respektieren dann. Also ich glaube, die Zuschauer und die, doch nur die Zuschauer sind die dann, die vielleicht das kritisieren, weil die den Fußball nicht auf dem Platz sehen, den sie wollen.
Und du, Thorsten, hast ja beide Seiten erlebt.
Ja, es ist so, das Zitat zielt ja so ein bisschen darauf ab, die Spieler schlecht zu machen, finde ich. Also, dass man denen so unterstellt, denen ist das fast egal oder die schätzen das nicht wert. Das glaube ich weniger. Natürlich gibt es auch Spieler, die denken sich, na gut, was der jetzt wieder erzählt da in der Sitzung, das interessiert mich wenig. Aber die meisten Spieler wissen schon, wenn man mit ihnen auch kommuniziert und das vielleicht ein bisschen transparent macht, und das ist, glaube ich, auch ein Job von einem Trainer, den Spielern transparent machen, was man möchte. Und dann werden die meisten Spieler merken, okay, der muss sich damit beschäftigt haben, der gibt mir jetzt einen Hinweis, der gibt mir einen Tipp, der hat vielleicht noch meinen Nebenmann im Blick und der meint eine Szene aus dem Spiel, das hat sich also angeschaut, der hat mir vielleicht sogar eine Szene geschickt und hat mir einen Kommentar dazu geschrieben. Und dann weiß man ja, okay, ich bin einer von 20. Das macht er dann höchstwahrscheinlich auch und die unterhalten sich ja die Spieler, soll ja nicht ausbleiben. Dann wissen die, okay, das macht er dann für sehr viele Spieler. Von daher, ich glaube schon, dass die meisten Spieler sehr gut wissen, was drinsteckt. Es ist aber trotzdem auch als Spieler, und der Spieler soll Spieler bleiben, angenehm, wenn der Schiri abpfeift, ist das Spiel vorbei. Für uns Trainer geht es dann natürlich weiter. Mhm. Also nicht nur mit der Analyse, sondern dann kommt noch die Presse und je nach Liga muss man halt noch viel mehr bedienen und darf dann auch kein falsches Wort sagen. Auch in der Emotion. Ich glaube, das ist die viel größere Herausforderung, als diese Zeit zu investieren, weil das mache ich gerne als Trainer. Und ich glaube, die meisten Trainer machen das auch aus Leidenschaft. Und deswegen ist es für mich null Problem, das zu machen. Ich finde die Belastung eher größer, so in dem Drumherum, der Rolle gerecht zu werden, weil man, wenn man emotional am Spieltag ist, weiß, eigentlich darf ich jetzt nicht genau das sagen, was ich denke oder was ich fühle, weil das wird meiner Rolle nicht gerecht. Und das ist, glaube ich, der viel größere Sprung. Mhm. Und das ist das viel anstrengendere als Trainer, dass man eben kein Spieler mehr ist, auch wenn man manchmal so fühlt. Also man glaubt gar nicht, wie viel Trainer, also ich fühle mich oft auch noch wie ein Spieler, auch in der Kabine. Das kann gut sein, kann schlecht sein, aber es ist einfach so, das ist die Wahrheit bei mir. Und deswegen, ich bin mir meiner Rolle komplett bewusst. Aber es tut dann manchmal auch schon weh zu wissen, okay, jetzt muss ich mich schwer zurückhalten, auch wenn es in mir brennt. Dinge nicht zu sagen oder mich so zu verhalten, dass ich weiß, es muss morgen ja auch weitergehen. Ein Spieler hat es da vielleicht ein kleines bisschen leichter. Ja? Der geht in die Kabine und denkt sich, okay, ich gebe heute, sag heute nichts, wenn einer von der Presse kommt. Der geht durch und sagt nichts.
Weil so ich aus Journalistensicht jetzt natürlich sagen muss, die sagen, was sie denken, sind natürlich die Traumgesprächspartner.
Ja, das könnte aber das letzte Gespräch sein.
Ja, natürlich. Es kann alles negativ. Also
das kommt ja auch nur vielleicht einmal im Jahr vor, wo man kocht draußen, wenn eine gewisse Konstellation ist nach einem Spiel, wo dann vielleicht noch die Emotionen hochgekocht sind und man hat noch eine Animosität vielleicht mit dem gegnerischen Trainer gehabt oder mit dem Schiedsrichter gespannt. Es kommt selten vor, aber dann ist es besser, und das habe ich jetzt auch gelernt, dann auch mal nichts zu sagen in der Konsequenz heraus. Mhm. Weil man weiß, am nächsten Tag tut es einem leid, Tom. Wie du es auch schon gehört hast. Aber das ist ein Prozess, den man als Trainer auch lernen muss. Und das ist, glaube ich, das ist das, was anstrengender ist. Mhm. Ja, die Rolle, nicht die Zeit. Weil das ist, wie gesagt, das ist Emotion, das ist Passion, Leidenschaft. Ich will ja, dass die Spieler besser werden, dass die Mannschaft sich verbessert. Das kostet Zeit. Aber deswegen habe ich ja, mich hat ja keiner gezwungen, das zu machen.
So, jetzt haben wir sehr viel über den Ist-Zustand geredet. So zur Auflockerung zwischendurch geht's ins Elfmeterschießen. Ich weiß, unüblich am Ende der ersten Halbzeit, aber heute ist es immer so. Also 11 Entweder-Oder-Fragen, immer abwechselnd. Und ihr sagt aus dem Bauch aus, was ihr denkt. Thorsten, du fängst an. Spieler oder Trainer sein?
Spieler.
Tom, Jugend oder Herren?
Jugend.
Trainer im Verein oder beim DFB?
Im Verein.
Noppenschuh oder Stollenschuh?
Stollenschuh.
Wusstest, was kommt. SG Sparbrücken oder Eintracht Bad Kreuznach?
Kann ich nichts so sagen. Also kann ich, das wäre unfair. Egal, was ich sage, wäre falsch.
Gut. Biebrich oder SVW in Wiesbaden?
Wäre auch unfair.
Urlaub am Meer oder Urlaub in den Bergen?
In den Bergen.
Am Meer.
Lieber ein entscheidendes Gegentor verhindern oder lieber selbst eins schießen?
Entscheidendes Gegentor verhindern.
Lieber in die Oberliga aufsteigen oder lieber in der Verbandsliga etablieren?
Der Spieler würde sagen aufsteigen, der Trainer würde sagen etablieren.
Abschlussfahrt zum Ballermann oder an den Goldstrand?
An den Goldstrand.
Nach dem Training schnell nach Hause oder gemütlich zusammensitzen?
Zusammensitzen, wenn möglich. Und dann mit den richtigen Leuten.
Sehr gut, danke. Dann ist jetzt Halbzeitpause und wir beginnen aber direkt mit der zweiten Halbzeit, wo wir ein bisschen drüber reden wollen, was sich vielleicht verbessern könnte, so in Zukunft. Zunächst einmal die Frage, wer oder was muss sich denn überhaupt ändern? Die Spieler, die Trainer oder liegt die Lösung eher in der Mitte?
Komplexe Frage. Ja. Versuche meine Gedanken zu ordnen. Entwicklung geht nur über beide Seiten, da bin ich überzeugt davon. Verständnis füreinander zu bekommen, wir beschäftigen uns als Trainer permanent mit unseren Spielern. Das sage ich jetzt einfach mal so. Also für 99% aller Trainer gilt das. Und die Spieler haben permanent Einflüsse vom Trainer und es ist auch so, dass sie Woche für Woche unter Druck stehen. Ab einer gewissen Ligahöhe ist das definitiv der Fall. Jetzt Abstiegskampf, Aufstiegsmöglichkeiten, das heißt, jedes Spiel ist auch wichtig. Und dann jetzt die Kapazitäten noch zu schaffen bei den Spielern, Verständnis für den Trainer aufzubringen, das ist eine hohe Hürde, glaube ich. Also es liegt schon an den Trainern, an den Älteren, den Schritt auf die Jüngeren zuzumachen, da bin ich sicher. Es schadet natürlich auch nicht, wenn die Jüngeren auch dann zuhören, wenn was aus unserer Richtung kommt. Weil das habe ich gemerkt, die Aufmerksamkeitsspanne, die ist gesunken in den letzten Jahren. Das stelle ich nicht nur beim Fußball fest, das stelle ich allgemein fest. Und das ist das, was, glaube ich, viele auch zermürbt in meiner Generation, wenn das dann so verpufft, wenn man Dinge wirklich zum 12. Mal sagt und auch transparent macht, aber es kommt einem vor wie das erste Mal. Und dann denkt man so, okay, liegt es jetzt, dieses Sender-Empfänger-Problem, an wem liegt das jetzt? Deswegen wäre mein Appell an unsere Generation oder an die ältere Generation, auf die junge Generation zugehen, transparent machen, wieso denke ich so oder warum handle ich so, was hätte ich gerne von dir und warum hätte ich das gerne? Aber auch dann das offene Ohr der Jungen, weil das eine oder andere mussten wir schon erfahren in unserem Leben und das hat uns auch so ein Stück weit geholfen. Das würden wir gerne weitergeben und nicht besser wissen. So kommt es da manchmal an.
Mhm. Ja, ich kann mich dem eigentlich nur anschließen. Ich finde, so eine gesunde Mitte ist das Wichtige, denke ich. Also zwischen Trainern und Spielern, genau, auch die jüngeren Spieler, das erlebe ich auch immer wieder jetzt bei mir halt, weil ich auch mit vielen jungen Spielern dann halt Kontakt habe, dass natürlich dann manche Sachen auch rein und rausgehen auch direkt wieder. Und das sollten vielleicht die Jüngeren dann auch ändern, genau. Und die ältere Generation, genau, die Trainer vielleicht aber auch ein bisschen mehr auf die jüngeren Spieler eingehen. Im Endeffekt wird manchmal auch noch zu sehr, finde ich, auf die alten Spieler beharrt, die man halt dann zu lange kennt auch. Und das könnte sich eigentlich ändern in die Richtung. Aber im Endeffekt geht nur, wenn beide sich ändern und nicht nur einer. Also nicht nur die Spieler oder nicht nur die Trainer.
Ja, okay. Ich habe verschiedene Lösungsansätze vorbereitet. Komplett ins Blaue gedacht. Und ich trage die euch mal vor und dann können wir vielleicht kurz drüber sprechen, wie realistisch das sein könnte. Also, Lösungsansatz Nummer 1. Härtere Strafen. Heißt, Spieler, die, also jeder Verein hat ja irgendeinen Strafenkatalog oder zumindest alle Vereine, die ich kenne, haben einen Strafenkatalog. Frag mich da aber auch manchmal, wie sinnvoll das ist und daran anknüpfend, selbst wenn man keinen Strafenkatalog hat oder irgendwas in der Richtung, gibt es ja dann auch welche, die sagen, okay, hier Spieler XY, der ist zwar sportlich begabt, aber der ist zu unzuverlässig. Das Mindset stimmt nicht, keine Ahnung. Hilft es dann, solche Spieler in irgendeiner Form zu degradieren, auf die Ersatzbank, in die zweite Mannschaft? Was weiß ich, was denkt ihr?
Zwei Fragen in einer. Ja. Strafenkatalog, ja, nein, und individuelle Strafen aufgrund von, ja, vielleicht falschem Mindset. Strafenkatalog, bei meinem aktuellen Verein gibt es keinen Strafenkatalog, zumindest nicht von der Trainerseite. Ja. Ich glaube, die Mannschaft hat intern, weil sie es vielleicht auch möchten, was eingeführt, weil die haben auch Abschlussfahrt und sowas, was man halt so macht. Und dafür brauchen wir einen Grundstock. Dafür machen die das natürlich auch. Aber ich habe, das war meine erste Maßnahme bei Amtsantritt, den Strafenkatalog abgeschafft. Weil, ganz einfach, wenn jemand 10 Minuten zu spät kommt, auch für 20 Euro, kann er sich die Zeit nicht mehr kaufen. Also er ist zu spät.
Ja.
Der Fakt ist da. Und ich möchte, dass meine Spieler darüber nachdenken, was löst das aus? Also eine zielorientierte Herangehensweise. Pünktlich ist ein Wert an sich. Pünktlichkeit ist gut. Pünktlichkeit ist aber auch nicht überlebenswichtig. Also um 14.01 Uhr zu kommen, wenn es 14 Uhr Treffpunkt ist, kann man jetzt so und so sehen. Ist nicht gut, aber bringt uns nicht um. Deswegen, Strafenkatalog, würde ich sagen, bringt aus meiner Sicht wenig bis gar nichts. Weil es auch die falschen Anreize setzt. Auch eine rote Karte wegen Tätigkeit oder solchen Dingen, wenn man da 20 Euro veranlagt, ja, die rote Karte haben wir ja trotzdem bekommen. Also als ob der Spieler das nächste Mal drüber nachdenkt, oh, das kostet 20 Euro, jetzt trete ich mal nicht nach. Also das ist ja absurd. Diese Dinge sind absurd, sondern wenn man sich auf Werte einigt, natürlich als Trainer gebe ich ein paar Dinge vor, die sind nicht verhandelbar, die stehen fest. Das ist klar. Das ist Teil meines Mindsets, das ich von den Spielern verlange. Und wenn dagegen verstößt, das hat aber nichts mit Minuten oder mit sonstigen Dingen, sondern allgemeiner Haltung. Wer gegen die Haltung verstößt, der muss mit Konsequenzen rechnen. Aber die stehen nirgendwo drauf. Die überlege ich mir auch dann individuell, was dann passt. Und das ist auch der zweite Punkt mit diesem Spieler, der das falsche Mindset hat. Ist die Frage, was ist denn das? Woran hängt es denn? Welches Rad dreht denn nicht in meine Richtung? Oder habe ich das falsche Mindset, weil ich falsche Erwartungen habe? So, und dann tausche ich mich über Erwartungen aus. Und dann gucke ich, wo decken wir uns und wo decken wir uns nicht. Und dann schaue ich, ist das überbrückbar? Ist das irgendwie zusammenzubringen? Kann ich mich bewegen oder nicht? Und wenn ich mich nicht bewegen kann, dann muss man sich von dem Spieler trennen. Weil ansonsten wird es immer so bleiben, wie es ist. Und mit der Degradierung, ich glaube nicht, dass es ein Umdenken im Mindset. Es wird eher verfestigen.
Ja.
Finde ich relativ interessant, weil ich den Strafenkatalog bei uns führe.
Einer muss es ja machen.
Genau, ja. Also ich bin derjenige, der dann aufschreibt, 5 Minuten zu spät, 7 Minuten zu spät und so weiter. Und finde es ja auch ganz interessant, weil ich das jetzt nur so kenne im Herrenbereich. Erstes Jahr natürlich. Und finde es eigentlich gut zu wissen, dass es nicht in jedem Verein dann so ist. Und zwar finde ich das auch teilweise zu überspitzt vielleicht. Ich finde, wenn man jetzt eine 2 Minuten zu spät kommt, weil halt wirklich mal man gar keinen Parkplatz gefunden hat und 15 Minuten drumherum gefahren ist und dann seine 4 Euro, weil man 2 Euro pro Minute zahlen muss dann, finde ich das schon zu extrem. Aber genauso Strafen wie halt eben jetzt eine rote Karte wegen Tätigkeit kann man nicht rückgängig machen, finde ich. Aber das verleitet dann ja nochmal zum Nachdenken, finde ich, wenn man dann nochmal 50 Euro extra zahlen muss vielleicht. Aber im Endeffekt verstehe ich die Seite sehr gut, weil im Endeffekt, wenn ich jetzt ein taktisches Foul mache und dafür dann auch noch Geld zahlen muss, das ist ja sogar was Gutes. Also ich muss es ziehen in dem
Moment. Vorsicht, das hören Schiedsrichter zu.
Ja. Taktisches Foul mache ich nicht. Ja, so.
Okay, vielleicht gefällt euch ja meine zweite Idee besser. Die wäre nämlich, das Training einfach einen Tick anders zu planen. Vielleicht ist es ja möglich, es so zu planen, dass es sowohl mit 12 Mann funktioniert, als auch mit 20 Mann. Also, dass man spontan auch umswitchen kann, sozusagen. Oder sagst du, du planst sowieso immer super flexibel?
Erstmal, wie findet das der Spieler?
Finde ich ganz schwer. Zum Beispiel jetzt dann so Ballhalterformen oder sowas, wo man dann halt dann, wenn man zu 12 ist, die man ja schon benötigt für einen guten Fußball, finde ich, so Ballhalteformen, 3-Farben-Spiel und so weiter, dann hast du 4-4-4, dann hast du aber auch gar keine Torhüter. Dann sind wir schon 12 Mann, dann hast du keine 2 Torhüter, dann kannst du vielleicht auch gar keinen Torschuss machen. Fände ich persönlich nicht so gut. Ich will mit 20 Mann dann schon auch mal vielleicht ein 10 gegen 10 am Ende machen. Okay, 20 Mann, 2 Torhüter, dann auch wieder ja 9 gegen 9 am Ende vielleicht machen. Oder mal eine 3 gegen 3 Übung, die man dann halt auch nicht durchgängig macht, weil man die ganze Zeit im Feuer ist, sag ich mal. Also fände ich jetzt nicht so gut.
Das ist ja auch eine Gretchenfrage. Gerade in den unteren Ligen ist ja häufig der Fall, es kommen da mal 10, dann kommen mal 17. Im Sommer bei schönem Wetter, wenn gegrillt wird, kommen 25. ich kenne das alles. Wie gesagt, ich habe ja bis vor kurzem selber auch in den unteren Ligen gespielt. Und ich bin überzeugt, die meisten Trainer haben Programme für 12, für 15, notfalls auch für 8 Spieler. Aber ein Training mit 8 Spielern, ich kenne das, das macht auf Dauer keinen Spaß, weil dann spielt man 3-3+1 oder 4-4 und 10 Minuten hat man gespielt und irgendwann, es ist ja wie in der Halle ohne Pause, dann muss man einfach mal pausieren und es macht den Spielern keinen Spaß. Da bin ich mir sicher. Also Punkt 1 ist, wenn die Gruppen zu klein werden, ist es ein Training, was man durchaus planen kann. Man kann auch mit 8 Leuten sehr gut individuell trainieren. Das muss aber die Ausnahme sein. Mhm. Wenn das zur Regel wird, wird es ganz, ganz schwierig, eine Mannschaftssportart zu betreiben, zu dem man mindestens 11 braucht. Weil den Wettkampf muss man im Training abbilden, aus meiner Sicht. Das ist meine Überzeugung. Auch diese Spiele 10-10 oder 11-11 oder noch 9-9 ist extrem essentiell, um sich für den Wettkampf vorzubereiten, aus meiner Erfahrung heraus. Und am Ende liegt da die Verantwortung natürlich bei den Spielern, weil am Ende bestimmen sie mit über die Trainingsqualität. Und auch das ist, glaube ich, Aufgabe unserer Trainergeneration, den Spielern das transparent zu machen. Wenn wir kurzfristige Absagen haben in dieser Größenordnung, leidet das Training aller anderen darunter. Ja. Das heißt nicht, dass 6-6 ein schlechtes Training sein muss. Mhm. Aber zum einen ist es nicht das, was wir am Wochenende spielen. Und zum anderen ist es so, wenn der Trainer dann auf dem Platz steht und seinen Trainingszettel schreibt und muss dann 3 Stück streichen, weil die kurzfristig, keine Ahnung, wegen irgendwelchen Vorfällen nicht zum Training kommen können und dann alles umschmeißt, leidet auch der Ablauf des Trainings darunter, weil man natürlich plant, umplant, nochmal umplant. Und natürlich, ich bin auch nur ein Mensch, die Laune wird dann nicht besser, weil das ist die Zeit, die man investiert, wo jetzt dann auch dieses Zitat vielleicht herrührt.
Ja.
Und das ist, glaube ich, auch wichtig, dass man eine Transparenz für die Spieler schafft. Leute, ich brauche bis zum Punkt X, brauche ich verbindlich Zu- und Absage. Und es klappt bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen. Jetzt nach 1,5 Jahren bin ich da jetzt im Amt. Sehr, sehr gut. Es gibt immer mal wieder Rückschläge, aber es gibt ja immer unvorhergesehene Dinge, das ist ja klar. Aber dann geht es dann vielleicht um einen Spieler. Dann haben wir anstatt 19, 18 oder sowas. Und dann kann man, also wir Trainer sind dann auch schon so flexibel und passen dann an. Ja, es ist nicht ideal, wir freuen uns nicht dann. Aber auf der anderen Seite, wenn wir ehrlich sind, planen wir Trainer immer schon so ein bisschen mit Puffer. Also so 1-2+, 1-2- haben wir schon auch im Köcher. Und als erfahrener Trainer ist es kein Problem. Aber ich finde, das ist viel wichtiger, die Spielerperspektive in dem Fall zu hören und zu sagen, ja, es macht ja eigentlich keinen Spaß.
Ja.
Wir müssen umswitchen, wir haben kleine Gruppen, es macht keinen, wir müssen immer das Gleiche machen, weil es immer die gleichen neuen, ja, that's it.
Okay, und würde es vielleicht einfach in, also in euren Ligen ist es jetzt vielleicht nicht so das Thema, aber ihr kennt ja auch andere Ligen, würde es da vielleicht in Zukunft einfach mehr Spielgemeinschaften brauchen? Wenn ich Verein X habe, der Riesenprobleme hat mit Beteiligung, Verein Y hat das Gleiche, zack, wir gründen mehr Spielgemeinschaften, wo dann nur noch die zum Zug kommen, die wirklich Bock haben.
Nein, weil am Ende ist es so, diese Spieler werden nicht mehr oder weniger durch Spielgemeinschaften. Was ein Verein dann mit einer Spielgemeinschaft macht, ist Probleme zusammenzulegen, ohne die Ursache zu bekämpfen. Man muss, wenn man eine Spielgemeinschaft macht, das ist ja zulässig und machen ja auch viele, sich bewusst sein, wir haben eine Verantwortung, unsere Situation, unsere Ausgangssituation zu verbessern, um vielleicht wieder an einen Punkt zu kommen, zu sagen, okay, wir sind wieder eigenständig. Weil, was möchte ein Spieler machen? Ein Spieler möchte in der ersten Mannschaft spielen, bei den Herren. Das ist Fakt. Also, ich habe jetzt eine Mannschaft in der Verbandsliga 1 und eine Mannschaft in der A-Klasse, das ist die zweite Mannschaft. Ich kenne keinen Spieler, der sagt, ich spiele lieber zweite Mannschaft als erste Mannschaft. Und wenn wir zusammenlegen, haben wir oft auch erste Mannschaft, zweite Mannschaft. Teilweise haben wir dritte Mannschaften aus Spielgemeinschaften heraus, jetzt, was ich erlebe. Gerade jetzt hat eine dritte Mannschaft wieder zugemacht in unserem Bezirk, weil das so nach und nach gebröckelt ist. Und das, glaube ich, ist der Ansporn vieler Spieler, die wollen natürlich in der ersten Mannschaft spielen. Und wenn ich dann weniger Vereine habe, dann ist es unattraktiver, zu sagen, na gut, zweite Mannschaft, naja, ist ja nicht so wichtig. Es ist auch so, einfach diese zweite Mannschaft hat schon, ohne dass man es will, hat es ja eine Abstufung, weil es ja die zweite Mannschaft ist.
Ja.
Und das bitte zu bedenken, wenn ich Spielgemeinschaften eingehe, muss ich es wirklich machen. Wenn es gar nicht anders geht, besser als nichts. Aber das muss die Ultima Ratio sein. Ansonsten, wenn es geht, Spielbetrieb eigenständig aufrechterhalten und zu sagen, wir müssen uns stärken und dann vielleicht auch mal mit einem schmalen Team durch die Saison kommen. Weil das am Ende dann auch die Möglichkeit gibt, jedem im Verein auch erste Mannschaft zu spielen. Vielleicht steigt man dann ab möglicherweise aus der A-Klasse in die B-Klasse. Das ist möglich. Aber es ist immer noch erst Mannschaftsfußball und damit lockt man, glaube ich, auch Spieler, die aus der Jugend kommen, zu sagen, ah komm, du kannst nächstes Jahr bei uns Erste spielen. Wenn du jetzt bist beim Landesligisten in der zweiten Mannschaft, spielst du auch nur B-Klasse. Bei uns spielst du B-Klasse in der ersten Mannschaft. Und natürlich ist das eine Sache, das muss ich mir gut überlegen.
Ja.
Ja, im Endeffekt kann ich mich da nur anschließen dann. Ich kann natürlich auch nur über die Jugendzeit reden. Spielgemeinschaften im Herrenbereich habe ich jetzt noch nicht so mitgekriegt. Freunde von mir, die dann mit mir im Jugendclub bei Schlangenbad gespielt haben, haben dann in der A-Jugend nämlich eine Gemeinschaft mit einem anderen Dorfverein gehabt. Und die waren relativ froh drum, weil die dann eben nicht mehr 6 im Training waren, sondern halt 15, 16 im Training waren. Und ich glaube, in dem Alter ist es halt auch noch wichtig, dass du auch beim Training dann, wenn du da 2-mal die Woche hingehst, dass du da dann deinen Spaß hast mit 16 Jungs, weil die Einheiten mit 16 Männern natürlich mehr Spaß macht als mit 8. Und denke halt, dass das schon in der Jugend wichtig wäre. Im Herrenbereich bin ich aber ganz deiner Meinung und finde halt wirklich, dass man will in der ersten Mannschaft spielen. Also die zweite Mannschaft ist jetzt schon eher dann so eine Abstufung auch, finde ich auch.
Ohne, dass das jemals ausgesprochen wird. Und ich empfinde es auch überhaupt nicht so, weil es eine Chance ja ist.
Richtig.
Um sich Form zu holen, um sich zu empfehlen. Es klappt auch immer wieder, dass Jungs aus der zweiten in die erste kommen. Aber es bleiben natürlich am Ende, wenn man sieht, von den 20 schaffen es dann am Ende vielleicht nach 2 Jahren 4 oder 5. Und 15 fühlen sich so, als ob sie es nicht geschafft hätten. Und das ist extrem schwer zu moderieren. Und bei Spielgemeinschaften läuft es oft darauf hinaus, dass dann irgendwann aus den 2 oder 3 Mannschaften, die es mal ursprünglich gab, auch wieder nur eine ist. Und ich stehe vom gleichen Problem 5 Jahre später.
Ja, genau. Ich würde nämlich bei uns auch, wenn ich mal eine Verletzung habe und so weiter, würde ich liebend gerne in der zweiten Mannschaft spielen, um wieder in diese Form zu kommen, in der ich dann sein sollte auch für die erste Mannschaft. Aber im Endeffekt würde ich dann auch lieber in einem anderen Verein, wenn ich nur das Potenzial für die zweite Mannschaft hätte, würde ich lieber in einen anderen Verein wechseln, um in der ersten dort zu spielen. Also würde ich persönlich auch so machen, ja.
Und das ist auch eine Krux, weil das geht ja bei den Profis schon los mit ihren U23-Mannschaften. Wie wichtig diese Mannschaften auch sind. Also eine zweite Mannschaft ist sehr, sehr wichtig. Aber wenn ich sie so, sagen wir mal, als Zusammenlegungstruppe nehme, nach dem Motto, wir schmeißen jetzt mal alles zusammen und die Besten von jedem Verein spielen in der ersten und die etwas weniger Guten spielen dann zusammen in der zweiten. Und das ist ja das, was dann passiert. Und natürlich hat das eine Negativspirale. Und das ist in den seltensten Fällen gut gegangen. Und bei den Profis ist es jetzt so, die brauchen die U23, weil die Jungs mit 19, 20, 21 nochmal Schritte machen. Und deswegen macht es vielleicht eine zweite Mannschaft als U23-Mannschaft sehr, sehr viel Sinn, um dann auch diesen Jungs 2, 3 Jahre Herrenfußball zu geben, um Potenziale auszuschöpfen, um auch dann mal im Training hin und her zu switchen, um zu sagen, wie groß ist die Trainingsgruppe bei 1, wie ist die bei 2 und zur Hand haben wir es gerade jetzt in meinem Club, dass wir dann auch immer wieder die Trainingsgruppen ergänzen können, sinnvolle Größen und dann auch die Jungs aus der zweiten Mannschaft wissen, okay, die Tür ist auf. Es schaffen natürlich trotzdem nur ein paar den Schritt, aber die Möglichkeit ist da und da macht eine zweite Mannschaft sehr viel Sinn. Aber als Notlösung, weil 2 kleinere Vereine sagen, wenn wir beide zusammenlegen, steigen wir in die Bezirksliga auf. Das wird sich nicht rechnen.
Ja. Okay, also halten wir insgesamt fest, ja, die Gen Z tickt anders, aber nicht, weil es die erste Generation der Welt ist, die plötzlich anders tickt, sondern einfach, weil jede Generation so ein bisschen andere Ansichten mit sich bringt. Und wir versuchen, von beiden Seiten ein bisschen mehr aufeinander zuzugehen und dann wird es schon.
Man hält die gesamtgesellschaftliche Entwicklung ja nicht auf. Also auch wenn wir jetzt drüber sprechen heute, die Dinge passieren und Entwicklung, technischer Fortschritt, Handy, Internet, das ist ja ein extremer Einschnitt gewesen, der ist einfach mal da. Und natürlich hat das einen Impact auf die junge Generation. Und es gilt damit jetzt zurechtzukommen und nicht drüber zu jammern. Und ich bin zuversichtlich, da wir jetzt das auch jetzt hier zusammen mit mir hier stehen. Ich habe das Gefühl, es gibt viel mehr Gemeinsamkeiten, als man glaubt.
Ja.
Weil die Ziele, positive Dinge zu gestalten oder zu erleben, auch jetzt gerade beim Fußball geht es ja auch darum, um gemeinsam vielleicht Ziele zu erreichen, gewinnen. Das ist eigentlich das, was beide antreibt, beide Generationen. Jeder sucht so ein bisschen seinen Weg und geht vielleicht mit Rückschlägen ein bisschen anders um. Aber, das habe ich ja gesagt, in Verantwortung ist auch die Generation, in der ich jetzt bin, zu sagen, Leute, es funktioniert manchmal auch mit ein bisschen mehr Widerstand. Das schafft ihr schon, ihr könnt es auch schon mal aushalten. Aber nicht mit Oberlehrer, sondern einfach sagen, glaub mir, vertrau mir, es wird funktionieren, ein bisschen Geduld. Und das ist, glaube ich, der Weg, um eine Generation gut zu begleiten und nicht zu sagen, ah, ihr wollt ja gar nicht, ihr könnt ja gar nicht, und weil dann entfernen wir uns. Und dann machen wir die Generation auch so. Ja, weil wenn man oft genug gesagt bekommt, ihr haltet ja nichts mehr aus, und dann wird es so werden.
Ja, inhaltlich sind wir am Ende. Insgesamt aber natürlich noch nicht. Wo es eine erste, zweite Halbzeit gibt, gibt es auch eine dritte. Ist ja klar. Genau. Deswegen kommen wir zur dritten, zu unserer Thekenhalbzeit. Tom, da würde die erste Frage an dich gehen. Wie feiert die Gen Z einen Sieg?
Also die Gen Z, meiner Meinung nach, wir feiern den Sieg, bleiben nach dem Spiel dann nochmal zusammen hocken, machen die Musik laut, trinken dann die älteren Bier, wir Fanta Cola, weil man noch in der Probezeit ist vielleicht auch. Aber man bleibt auf jeden Fall nochmal nach dem Spiel auch zusammen sitzen und feiert dann die 3 Punkte. Und ja.
Also dieses Gemeinsame und so ist
genau,
noch ist genauso da, wie es... Wie es mal war wahrscheinlich.
Ich kenne auch Mannschaften, bei denen das jetzt nicht so ist, wo dann auch wahrscheinlich dann die Spieler dann auch einfach direkt gehen und froh über die 3 Punkte sind, aber die Gemeinschaft jetzt nicht unbedingt brauchen oder wollen und das einfach nur als Job sehen.
Thorsten, wie feiert die Generation X einen Sieg? Oder wie hat sie gefeiert?
Oft als ob es der letzte wäre natürlich, ja, weil wir sind ja schon ein bisschen älter. Da muss man ja alles, was man gewinnt, noch mitnehmen. Ja, also nein, Spaß beiseite. Natürlich, da sehe ich in der Tat einen Unterschied. Aber natürlich aus der Gewohnheit heraus. Ich habe ja angedeutet, früher ist man auch ins Training, wenn man verletzt war, oder man ist im Spiel, weil man dabei sein wollte. Es war so seine Peer Group, es war so, da wollte man auch Austausch haben.
Ja.
Und natürlich auch am Spieltag und auch gerade nach den Spielen. Wir reden jetzt von der Generation, die kein Handy hatte oder das Handy ganz, ganz frisch war und wir konnten nicht Bilder schicken. Also die ersten Handys waren ja rein zum Telefonieren und konnte da weniger mit Bildern oder mit SMS arbeiten. Das heißt, natürlich wollte man sich auch die Kabinenparty nicht entgehen lassen. Das heißt, es waren automatisch immer nach dem Sieg auch viele Leute in der Kabine, die haben gar keine Sekunde gespielt. Waren aber oft, sagen wir, die engagiertesten, wenn es dann darum ging, entsprechend zu feiern. Und das hat es, glaube ich, schon ein bisschen anders gemacht. Aber auch das ist ein Ding, was wir, jetzt können sie nicht mehr zurückdrehen. Ich kann nur empfehlen, dass man vielleicht auch das Handy eine halbe Stunde nach dem Spiel bewusst in der Tasche lässt. Mal eine halbe Stunde, es ist, klingt kurz, ist aber extrem lang. Also mir selbst fällt das schon schwer, aber ich mache es manchmal ganz bewusst, um die Dinge auch einfach zu genießen. Einen Sieg genießen ohne Handy, weil natürlich jetzt sofort das Handy kommt, es werden Bilder gemacht, die werden geteilt, was ganz normal ist. Aber diesen Austausch nach einem gewonnenen Spiel, gerade, ich sag mal, typisch dreckiger Sieg, ja, unverdient, letzte Minute, keine Ahnung, was man halt so kennt, wofür man eigentlich Fußball spielt. Dann zu sagen, wir sitzen zusammen mit Fanta oder auch mit einem Kaltgetränk anderer Art und einfach mal zusammen, ja, singen, springen, tanzen, auch mal sich unterhalten, wenn die erste Freude mal, wenn die Energie mal raus ist, einfach mal da zu sitzen und sich ins Gesicht zu gucken und sagen, boah, das Ding haben wir gerockt. Und das ist eine Sache, die vermisse ich ein bisschen, weil das kommt im Moment wenig vor. Es ist immer sehr, sehr, auch nach dem Sieg, sehr, sehr hektisch und es sind doch mehr Leute schnell wieder weg, ob wir gewinnen oder verlieren. Weil natürlich auch, er ist nicht mehr angewiesen auf diesen Austausch. Der hat früher auch nach den Spielen stattgefunden. Übrigens gab es auch schon mal nach Niederlagen früher des Öfteren, eine Feier ist es übertrieben, aber es gab ein Zusammensein in der Kabine auch nach Niederlagen. Ja. Manchmal war das am Ende sogar besser als nach Siegen. Aber an der Stelle muss ich jetzt aufhören. Das führt zu weit. Es gibt Dinge, die bleiben in der Kabine.
Tom, ich weiß, ihr habt eine teilweise schwierige Saison dieses Jahr. Deswegen gehen wir mal in so ein Traumszenario. Was wäre dein Wunsch, wie ihr am Ende sportlich steht und wohin würde es dann auf Abschlussfahrt gehen, wenn das so stattfindet?
Okay, also würden wir Meister werden zum Beispiel. Okay, ja, wäre sehr schön. Muss ich überlegen. Es gibt viele Orte, wo ich vielleicht hin will dann, ja. Also auf jeden Fall mit der ganzen Mannschaft, auf jeden Fall erstmal schön 3-4 Tage weg und nur feiern auch in der Zeit. Also Ballermann nicht, finde ich Strand schöner, so, ja.
Spanien hat ja auch noch andere Strände.
Ich wollte gerade sagen, aber vielleicht Ibiza, wenn es nicht viel zu teuer ist, dann halt auch alles, ne? Muss man natürlich auch auf die Preise gucken.
Ist ja ein Traum.
Ja.
Genau. Und wenn alle zu spät kommen bei euch dauernd, ist es auch, der Flug ist schon bezahlt.
Ich wollte gerade sagen, also die Kasse ist voll. Also ich würde sagen, Ibiza wäre dann möglich, ja. Dann haben wir noch Meister. Ja, Ibiza vielleicht.
Klingt gut. Thorsten, du hast sicher schon ein paar Abschlussfahrten in deinem Leben gemacht. hoffe ich.
Ja, ja, ja.
Was war die wildeste?
Boah, es ist in der Tat so, dass es bestimmt schon mehr als ein Dutzend waren. Die wildeste. Ich würde sagen, ich habe mal ein Jahr einen Ausflug gemacht in die Pfalz. Ich habe mal beim damaligen FV Speyer gespielt. Mhm. Mittlerweile ist FC Speyer. Und in der Pfalz ist nochmal ein bisschen was anderes, muss ich sagen. Also im positiven Sinne, was dieses Geselligkeitsthema angeht. Und wenn man da nicht schnell genug nach dem Spiel die Tasche gepackt hat, hat man den ersten Schoppen schon in der Hand. Also es ist wirklich sehr, sehr intensiv, was das angeht. Und wir hatten eine Fahrgemeinschaft mit 4 Spielern. Und es war immer so, wer fahren musste, war dann am Ende, das mussten wir sehr schwer ausknobeln, weil es eigentlich oft sehr partyreich war. Und da waren wir auch ein paar Tage auf der berühmten Insel natürlich, in Mallorca. Das würde ich sagen, das war die Nummer 1. Aber Details, so ganz genau, an Details kann ich mich gar nicht mehr so erinnern.
Das sagt ja auch viel über die Fahrt aus. Ja, dann sind wir an der Stelle am Ende dieser Folge von Halbzeit 3 angelangt. Ich danke euch, dass ihr eure Erfahrungen und Gedanken geteilt habt. Und ja, das Thema ist an der Stelle sicher nicht auserzählt. Wir werden ja alle erleben, wie es weitergeht und sind ganz gespannt.
Danke, dass ich hier sein durfte.
Ja, vielen Dank fürs nette Gespräch und den super Austausch.
Das war die heutige Ausgabe von Halbzeit 3. In diesem Podcast sprechen wir über Themen, die den Amateurfußball in Wiesbaden, Rheinhessen, Nahe und Darmstadt bewegen. Ihr wollt keine News mehr verpassen? Dann schaut auf fupa.net vorbei und sichert euch jetzt die kostenlose Fupa-App.